Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Ivoca-Gründer Christoph Rieche. Nach einer Karriere bei Goldman Sachs hat Christoph in London das deutsch-britische Fintech Ivoca gegründet, das Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergibt. Schon vor mehr als 10 Jahren ist Christoph gestartet und berichtet von einem aktuellen Boom. Auch die Commerzbank mit Commerz Ventures ist bei Ivoca investiert und über die Deutsche Bank finden Firmenkunden auch zu Ivoca. Zuletzt hat das Unternehmen eine Kreditlinie über 200 Millionen Dollar erhalten für das weitere Wachstum. Über profitables Wachstum, die schwierige Corona-Phase und das Durchhalten im Job hat der deutsche Gründer im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Vielen Dank, dass du mich hast, Kaspar.
Sehr gerne. Christoph, ich habe vorhin nochmal nachgeschlagen, dass du Ivoca jetzt schon seit 12 Jahren leitest und es vor 12 Jahren gegründet hast. Bist du da manchmal so ein bisschen amtsmüde, sage ich mal?
Ja, 12 Jahre war schon eine lange Zeit. Und es war auch ein sehr intensives Erlebnis. Wir haben ja durchaus interessante Zeiten durchlebt in diesen 12 Jahren. Und ja, wie bei allem, manchmal bist du natürlich ein bisschen müde, aber dann kriegst du auch deine Energie wieder und schmeißt dich auf neue Projekte und dann macht es plötzlich wieder ganz viel Spaß. Also ich glaube, niemand in 12 Jahren ist da jeden Tag ständig topfit. Und so gibt es Phasen, wo du ein bisschen müder bist und andere, wo du wieder topfit bist. Im Moment bin ich eigentlich ziemlich fit.
Sehr gut, sehr gut. Nein, ich meine, wenn man sich so die Gründerinnen und Gründer Biografien anguckt, gibt es ja manche Leute, die wirklich es nur so 1-2 Jahre bei einem Projekt aushalten und dann direkt irgendwie zum nächsten rüberhüpfen. Von daher bist du, wenn ich jetzt mal so überlege, von den ganzen Leuten, die so Fintechs leiten, gibt es einige, die auch lange dabei sind. Zum Beispiel der Raphael John von Auxmoney ist sehr, sehr lange dabei, aber sonst gibt es auch viel Wechsel, muss man sagen, in der Gründerszene, ne? Weil auch für verschiedene Unternehmensphasen auch dann andere Leute vielleicht gebraucht werden. Von daher bist du da, glaube ich, fällst du da schon ein bisschen aus dem Raster.
Ja, das stimmt. Ich bin schon ziemlich, ziemlich lange dabei. Viele meiner Mitgründer sind nicht mehr bei den Unternehmen, die sie gegründet haben. Teilweise haben sie was Neues gemacht. Aber es gibt auch viele andere Gründer auf dieser Welt, die das noch viel länger gemacht haben als ich. Und ich glaube, wir haben noch viel vor und meine Rolle ändert sich auch, ehrlich gesagt, permanent. Jedes Jahr ist anders. Das Team ist stark gewachsen. Wir sind in verschiedenen Märkten gewesen, haben verschiedene Produkte im Markt und von daher ändert sich auch das Profil und die Anforderungen an mich permanent. Von daher, es war mir nie langweilig. Ja. Also das ist eine Herausforderung in sich selbst, im Endeffekt immer mit dabei zu bleiben und mit vorne zu sein und irgendwie noch mehr Wert zu geben.
Ja. Erinnerst du dich noch, mit wem du damals quasi gestartet bist, in deiner sozusagen Fintech-Kohorte?
Ja, klar. Als ich angefangen habe, gab es ja noch nicht sogar so wahnsinnig viele. Funding Circle zum Beispiel war relativ neuer Markt. Kurz danach kamen Unternehmen wie TransferWise, Market Invoice. Es gab eine ganze Reihe, die sagen wir mal, zwischen 2010 und 2013 gegründet haben. Und dann gab es eine ganz große Welle, die so nach 2015 kam. Aber ja, viele von denen sind Weggefährten und mit vielen habe ich nach wie vor Kontakt.
Also mit den Wise-Gründern zum Beispiel stehst du auch ab und zu in Kontakt, oder?
Ab und zu.
Ab und zu, okay. Du hast ja, bevor du gegründet hast, warst du bei der Investmentbank Goldman Sachs. Was hast du damals gemacht und wie kam es dann auch dazu, dass du Ivoca gegründet hast?
Ich war auf der Marktseite tätig. Meine Kunden waren große internationale Unternehmen und Pensionskassen und mit denen zusammen haben wir an entweder Investmentstrategien oder Risikomanagementstrategien gearbeitet Und das hat sich besonders bei mir auf Zinsen und Commodities und Währungen bezogen. Das war die Division, in der ich war. Und das hat mir über die Jahre, die ich dort war, ich war 7 Jahre bei Goldman, einen unglaublichen Einblick gegeben, wie Märkte funktionieren und wie die Welt, die globale Welt, finanziell im Endeffekt die Flüsse, wie die laufen. Es war eine tolle Lernerfahrung. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten. Aber was mir immer gefehlt hat, war so, dass der direkte Impact auf einzelne Personen. Und meine Arbeit war teilweise etwas esoterisch, wenn du nur dich so mit Makrothemen umfasst. Und so hat es mich ein bisschen rausgezogen. Und wenn du überlegst, was ich mit Evoca gemacht habe, ist das wirklich das eine, was mir extrem gefallen hat, ist einem Unternehmer die Möglichkeit zu geben, sein Unternehmen zu finanzieren und einfach in eine deutlich bessere Stellung zu bringen, indem dieser Unternehmer und Unternehmerin neue Investitionen tätigen kann oder kurzfristige Betriebsmittellücken stopfen kann, sodass der Stress so ein bisschen abfällt, ständig irgendwie nicht zu wissen, wo man noch die zusätzliche Liquidität, die man irgendwo braucht, herbekommt. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, eben etwas zu tun, um Probleme von einzelnen Personen zu lösen.
Aber es ist doch von dem
Mehrwert zu schaffen.
Aber es ist doch von dem Spektrum, ich erarbeite irgendwie Strategien mit Pensionskassen, es ist doch schon am ganz anderen Ende thematisch Kredite für kleine und mittlere Unternehmen, also für Cafés, für kleine Betriebe mit ein paar Leuten. Das ist doch am Ende, wenn man sich das ganze Wirtschaftsspektrum anguckt, schon ein ganz, ganz anderes Segment.
Absolut. Das ist vollkommen richtig. Aber da habe ich auch von Scratch angefangen. Aber ich habe mir zugetraut damals, dass ich das aufbauen kann. Und wie gesagt, das ist 12 Jahre her. Inzwischen haben wir mehr als 100.000 Unternehmen und Unternehmerinnen Finanzierungen angeboten und sicherlich ein großes Stück weiter gekommen. Und inzwischen würde ich sagen, habe ich ein bisschen Expertenwissen auf dem Gebiet erlangt, was ich vor 12 Jahren natürlich noch nicht hatte.
Ja, wie bist du damals darauf gekommen, dass du gesagt hast, es gibt da Bedarf?
Aber ich glaube, das ist einem nur ins Auge gesprungen. Nach der großen Finanzkrise war das in der Presse so breit dokumentiert, dass Unternehmer und Unternehmerinnen, gerade von den kleineren Unternehmen, sich schwer getan haben, Finanzierung zu bekommen von Banken, sodass das Problem extrem offensichtlich war. Und ich habe damals gefunden, dass über den Zugang zu Daten, den es, sagen wir mal, im Jahr 2000 in dem Sinne nicht gab, also sagen wir 10 Jahre, bevor ich gegründet habe, nicht gab. Und die Technologien, die Fortschritte in Technologien, um auch diese Daten im Endeffekt dann anzuzapfen, da habe ich gefunden, dass wir auch Sachen einfach ganz anders machen können, als die Banken aufgestellt waren. Und so habe ich diesen technologischen Vorteil gesehen, den wir ausschöpfen können, um Teil dieser Lösung eben darzustellen. Und das Dritte, was mir so gefallen hat, es gibt mehr Millionen von kleinen Unternehmen. Ich war, wie gesagt, unglaublich angetan von der Idee, dass ich einem einzelnen Unternehmer oder Unternehmerin helfen kann. Aber dann mit meinem Makrohut auf, wenn ich das 1 Million Mal machen kann, dann habe ich wirklich auch einen Impact auf die Wirtschaft und kann Wirtschaftswachstum generieren in einem Bereich der Wirtschaft, der einfach finanziell vernachlässigt wird. Das waren so die Hauptbeweggründe, die drei.
Wer sind so eure Durchschnittskunden? Was ist so die Bandbreite an Betrieben, die sich über euch finanzieren?
Wirklich sehr, sehr breit gestreut. Wir fangen an mit sehr kleinen Unternehmen, die vielleicht 100.000 Euro oder weniger an Umsatz generieren, die auch unter Umständen erst weniger als ein Jahr ihre Tätigkeit ausführen.
Was kann das dann zum Beispiel sein?
Ganz breit gestreut. Es kann ein Webdesigner sein, der der angefangen hat, vielleicht ein kleines Team aufbaut, einige Investitionen machen muss oder von seinem Kunden vielleicht nicht direkt gezahlt wird, aber eine Betriebsmittelfinanzierung braucht, bis hin zu jemandem, der im Construction-Bereich arbeitet. Und Construction ist ja ein extrem breit gefächerter Bereich wiederum von Leuten, die wirklich auf einer Baustelle arbeiten, bis hin zu der langen Lieferkette, die dazu fehlt. Wir bedienen im Endeffekt die gesamte Wirtschaft heute und indexieren in etwa den Bereichen, die wesentlichen Wirtschaftsteile ausmachen. Vielleicht etwas weniger in Manufacturing oder in Teilen, die extrem stark über Maschinenbau abgedeckt werden, weil für Maschinenbau gibt es häufig spezielle Finanzierungen, die angeboten werden. Wir overindexen eher im Retail-Bereich und im Service-Bereich, in dem die Finanzierungsnot noch größer ist als in den anderen.
Also vor allem Gastronomie auch, oder?
Auch Gastronomie, richtig.
Ja. Wie kann man sich das Thema Daten und Verständnis von Kreditwürdigkeit vorstellen? Weil damals, als du gestartet bist, gab es ja diese große Fintech-Vision Bank the Unbanked, also dass man über Daten einem viel breiteren Spektrum an Menschen Zugang zu Kredit geben kann, auch im sozusagen Geschäftsbereich. Jetzt über die Jahre hat sich eigentlich dieses Narrativ herausgestellt, als dass es eigentlich so nicht funktioniert und dass man viele der Unternehmer sagen jetzt, okay, wir machen den Prozess digitaler, aber am Ende finanzieren wir trotzdem den, der über eine Bank normalerweise einen Kredit bekommen würde. Aber wir machen es halt viel besser, wir machen es zeitgemäßer und wir sozusagen machen es niedrigschwelliger. Also wie ist sozusagen dein Blick nach 12 Jahren? Könnt ihr mit Daten wirklich mehr Unternehmen Zugriff geben auf Kredite? Oder ist es im Grunde genommen, dass ihr bestehende Bankable-Unternehmen jetzt sozusagen digitaler bedient?
Die kurze Antwort, beides. Wir haben dadurch, dass wir das Glück hatten, wenn du etwas von neu aufbaust, kannst du alle Prozesse neu definieren und wirklich sehr stark auf einer First Principles Basis aufbauen. Und somit haben wir eine Plattform gebaut, die ja sehr skalierbar ist und die eine sehr hohe Servicequalität konsistent an die Tausenden von Kunden, die wir im Monat finanzieren, aufrechterhalten kann. Das siehst du in dem Feedback, was wir bekommen öffentlich von unseren Kunden, die jedes Mal quasi konsistent sagen, wie begeistert sie sind von der Geschwindigkeit, die wir geben. In der Regel geben wir Kreditentscheidungen innerhalb eines Tages von dem Erhalt ihrer Informationen und Bewerbung. Was auch sehr wichtig ist, von dem freundlichen und kompetenten Service, den wir dazu anbieten. Das sind einfach Sachen, die sind heute nicht gelebt in dem in den Hausbanken, bei denen viele sind. Das wird sehr geschätzt von allen Kunden. Und dann zum zweiten Teil deiner Frage. Wir haben inzwischen mehr als 120.000 Kredite ausgezahlt und natürlich dementsprechend auch Informationen zurückgehalten von diesen Kunden, die Rückzahlungen an uns geleistet haben. Und dazu natürlich noch deutlich ein Vielfaches davon an Kunden, die wir bewertet haben und Daten über die bekommen haben. Das heißt, der Datenschatz, den wir haben, ist inzwischen so groß, dass die Kreditmodelle, die wir aufbauen können und auch dort wieder mit wirklich dem modernsten Data Science Aspekten basiert auf Daten, die extrem gut aufgearbeitet sind. Das ist häufig das Problem, dass du kannst vielleicht viele Daten haben, aber wenn du die nicht wirklich nutzen kannst, dann ist natürlich das beste Modell nicht besonders gut. Die Kombination von der Art und Weise, wie wir die Daten haben und die Menge von der Daten, noch relevanten Daten, hilft es uns einfach, Modelle zu bauen, die uns ein besseres Verständnis geben in Bereichen, die vielleicht traditionell eben von von Hausbanken nicht so gerne gesehen werden, dann besseres Wissen zu haben und Sicherheit zu schaffen, wo vielleicht vorher Unsicherheit war und daher auch mehr Kunden finanzieren zu können.
Ja, aber das Thema Daten, da gibt es ja zum Beispiel ein paar Player, die jetzt nur Amazon-Händler finanzieren, wo klar ist, okay, da kann man die Historie analysieren, gucken, wie sind die Einnahmeströme über die Plattform oder bei Shopify oder bei Lieferando. Bei euch sozusagen Construction, also Baugewerbe, Gastronomie ist ja etwas, was noch sehr oldschool ist. Also was für ein Daten schaut ihr euch an, dass ihr sagt, okay, wir können da die bessere Analyse fahren als die Bank um die Ecke.
Teilweise ist es bereichsgesteuert. Du hast Amazon angesprochen. Wir haben eine Partnerschaft mit eBay, in dem ein Kunde direkt über eBay eine Finanzierung von uns beziehen kann. Und ja, wenn der Kunde interessiert ist an dieser Finanzierung, klickt er innerhalb seinem eBay-Dashboard, dass er eine Finanzierung haben möchte. Und dann bekommen wir natürlich die Handelsdaten automatisch zugesendet und werden ebenfalls über die Verkaufserlöse auf eBay zurückgezahlt. Das heißt, da hast du einen wirklichen Datenvorteil gegenüber von Banken, den wir an den Kunden weitergeben können. In einem Bereich, wo Banken, wie gesagt, E-Commerce auch nicht besonders aktiv sind. Zu deiner Frage bei anderen Bereichen. Wir haben Zugang natürlich zu den ganz traditionellen Kreditdatenbanken, die auch Banken nutzen. Wir nutzen Accounting, also Buchhaltungsdaten, die der Kunde uns zusendet. Wir nutzen die Daten, die wir von Kontoauszügen bekommen. Teilweise werden die digital zu uns geschickt über Open Banking. Teilweise lädt der Kunde diese hoch auf unsere Plattform. Worauf es wirklich ankommt, ist die Qualität, wie wir diese Daten einlesen und dann innerhalb unseres Assessment im Endeffekt nutzen können. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Bessere Technologie kann dazu führen, dass einfach diese Daten deutlich cleaner aufbereitet werden. Und damit werden sie deutlich nutzreicher. In vielen anderen Fällen siehst du vielleicht irgendwo die Daten, aber wenn du die nicht richtig einlesen kannst, dann hilft dir auch das beste Modell nicht, das meiste daraus zu machen. Darüber und die vielen zigtausend Kunden, die wir finanziert haben, können wir diese Punkte im Endeffekt kombinieren, um einfach bessere Modelle aufzubauen, die einfach deutlich besser voraussagen können, was der wahrscheinliche Ausfall von einem Kunden ist und wir dann eine Finanzierung anbieten können oder nicht. Das ist der große Vorteil. Es ist wirklich sehr stark es liegt sehr stark in der Data Science und der Art und Weise, wie wir die Daten nutzen, zu denen wir Zugang haben. Da haben wir einen großen, großen Vorteil gegenüber traditionellen Häusern.
Okay, und du hast jetzt schon gesagt, die Entscheidung dauert so einen Tag. Warum nicht in Echtzeit? Also was passiert da im Hintergrund, dass es quasi noch in Anführungsstrichen einen Tag dauert?
Ganz viele unserer Entscheidungen sind automatisch, vollautomatisiert und dementsprechend bekommst du die natürlich direkt an dem Zeitpunkt, wo du dich anmeldest. Die sind für kleinere Kreditbeträge. Wie gesagt, wir decken eine sehr weite Bandbreite ab. Unsere Kredite fangen bei 1.000 Euro an, gehen bis 500.000 Euro. Das heißt, in dem Segment von den kleineren Krediten ist der Prozess vollautomatisiert. Und wenn du, je mehr du Richtung die 500.000 gehst, desto mehr Sinn macht es, ebenfalls zusätzliche Informationen in so ein System einzuspeisen, wo wir sehr klar definierte Prozesse haben, wo einer unserer Kreditanalysten zusätzliche Informationen in das System einspeist.
Okay, das heißt dann am Ende guckt noch mal jemand drauf und validiert die Entscheidung, die vorgetroffen wurde.
ich würde nicht sagen validiert. Die Entscheidung wird im Endeffekt immer vom System getroffen. Aber ein Kreditanalyst kann zusätzliche Informationen in einem sehr stark definierten Prozess in das System bringen, was den automatisch ursprünglichen Score eines Kunden entweder nach oben oder nach unten setzen kann. Und wie gesagt, das ist wiederum nicht im Ermessen von dem Kreditanalysten, sondern basiert auf der Information, die in das System einfließt. Und wie gesagt, ich glaube, es kommt ein bisschen hier raus. Wir haben wahnsinnig viel Innovation betrieben in diesem ganzen Prozess, wie wir Kreditentscheidungen treffen, um so wenig Bias von Menschen zu haben, wie es nur möglich ist und so viel quantitative und objektive Data Science reinfließen zu lassen. Und ich glaube, das gibt uns einen großen Edge im Markt gegenüber allen Teilnehmern, aber insbesondere auch den Banken.
Hm. Wenn man sich jetzt, du hast gerade schon eBay erwähnt, wo ihr praktisch eingebunden seid bei Konto, dem Business Banking Anbieter, seid ihr quasi auch embedded. Wie finden die Leute sonst zu euch? Also wie werden die auf euch aufmerksam?
Du hast vollkommen recht. Wir arbeiten mit sehr vielen Partnern, insbesondere in Deutschland, auf Deutschland bezogen, arbeiten wir seit vielen Jahren mit der Commerzbank, die unsere Finanzierungen an ihre Kunden anbieten, wo es eben für die Bank schwierig ist, eine Finanzierung anzubieten oder wo sie einfach nicht die Zeit nahe Finanzierung stellen müssen, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, ich brauche die Finanzierung jetzt, weil ich das und das Investment nächste Woche machen möchte oder ich diese Zahlung leisten muss in den nächsten Tagen. Das sind alles Use Cases, wo innerhalb der Filialen die Kundenberater direkt Kunden zu uns schicken. Wir arbeiten mit vielen Volksbanken oder vermehrt mit Volksbanken in Deutschland und sehen, sagen wir, über diese Bankenspektrum wirklich, dass es eine Lücke gibt, die wir setzen und die Banken gerne mit uns zusammen besetzen. Andersweitig, wie Kunden zu uns kommen, ist, wir machen unser eigenes direktes Marketing. Wir sind, wie du vermuten kannst, über Google relativ gut ersichtlich für Unternehmen, die im Internet nach einer Finanzierung suchen. Wir arbeiten mit einer Reihe von Kreditmarktplätzen. Check24 zum Beispiel bietet unsere Finanzierung integriert an, an ihre Kunden. Und so, ja, haben wir einen Mix zwischen Kunden, die direkt zu uns kommen und die wir über die vielen Partner, die wir haben, zu uns gewiesen werden.
Wie schaust du auf das Thema adverse Selektion, also dass man quasi sagt, gerade neue Kreditmarktplätze oder Kreditvermittler haben eigentlich das Problem, dass sie erstmal die Unternehmen anziehen, die nicht so kreditwürdig sind, weil die überall anders schon abgeblitzt wurden und deswegen dann quasi bei euch anklopfen. Inwiefern siehst du das als so ein grundsätzliches Problem?
Das ist ja genau eine unserer Core-Stärken, dass viele der Kunden, die wir finanzieren, unter Umständen ihr Glück nicht gefunden haben bei ihrer Hausbank. Und das kann sein, weil die Prozesse zu lange sind oder die Prozesse einfach zu mühsam sind oder weil die Bank keine Finanzierung stellen wollte. Und dieses gesamte Credit Assessment Processing, Data Science, von dem ich gerade gesprochen habe, ist diese adverse Selektion besser zu verstehen und besser zu deuten und den Kunden Finanzierungen zu geben, wo wir denken, dass seine Finanzierung wirklich sinnvoll ist. Ganz generell hast du immer bei neuen Kunden in jedem Geschäft etwas höhere Ausfälle als bei deinen Bestandskunden. Das ist vollkommen normal. Selber mit ganz vielen Geschäftsmodellen in Payments und anderen Bereichen. Hm. Von daher, das ist, ich meine, das ist ein Grund, warum wir so erfolgreich sind, weil wir eben diese Lücke decken.
Hm. Wie groß ist eure Ausfallquote?
Unsere Ausfallquote Quote veröffentlichen wir nicht public, aber ist in einem Rahmen, der unserem Risikoermessen im Endeffekt entspricht. Wichtiger, sag mal, als was unsere Ausfallquote ist, ist, dass wir sehr viel Vertrauen haben, dass wir wissen, was unsere Ausfallquote sein wird in der Zukunft, basiert auf den Entscheidungen, die wir heute treffen. Unsere Ausfallquote wird höher sein als die von Banken, dadurch, dass wir eben viele Kunden auch finanzieren, die Banken aus reinen Risikobudgetgründen nicht finanzieren wollen. Von daher haben wir durchaus einen höheren Risikoappetit als Banken, aber wir können ihn eben steuern. Das ist eben das Wichtige. Für viele Banken ist es eben schwieriger zu wissen, was tatsächlich die Ausfallrate wäre bei gewissen Kundengruppen. Und da haben wir unseren Fokus drauf gelegt und können von daher eben Finanzierung geben. Wir verstehen das Risiko, auch wenn es absolut gesehen die Verlustrate etwas über dem sind als einem ganz traditionellen Kunden, der bei einer Bank eine Finanzierung erhält.
Was ist so die Range der Zinssätze, die Unternehmen zahlen müssen?
Unsere Zinsen fangen an bei etwa 1% im Monat und gehen auf etwa 2,5% im Monat. Und das ist komplett basiert auf der Risikoassessment, was wir machen. Das heißt, je besser die Bonität eines Kunden ist, desto besser ist auch das Pricing.
Okay, aufs Jahr gerechnet ist 2% pro Monat dann ganz schön viel, ne?
Nicht aus der Sicht von einem Unternehmer. Je mehr ich mit Kunden spreche, desto mehr kommt immer raus, was wirklich unseren Kunden am Herzen liegt, ist Zugang zu einer Finanzierung zu haben. Die Kosten der Finanzierung sind wirklich nicht der Grund der Auswahl. Das ist vielmehr, was kann ich mit dieser Finanzierung machen, um zusätzlichen Gewinn zu generieren oder Kosten zu sparen, indem ich unter Umständen, wenn ich eine Rechnung zahlen muss und die etwas spät ist, dann nehme ich gerne in Kauf, kurzfristig etwas höhere Kosten für eine Finanzierung zu haben, als die unter Umständen Nachteile, die dann kommen, wenn mein Supplier nicht mehr unter Umständen mit mir in der Zukunft arbeiten wird oder meine allgemeinen Konditionen verschlechtert. Und das ist was ich über die letzten 12 Jahre gelernt habe. Es geht wirklich viel mehr darum, aus Unternehmerssicht Zugang zu Liquidität zu haben, als die Kosten davon. Weil die Kosten eines Kredits im Vergleich zu dem Umsatz, den ein Unternehmen generiert, sind sehr, sehr klein. Und von daher schaut sich ein Unternehmer immer an, was der Kosten-Benefit von jeglicher Aktion und Investition, die jemand tätigt.
Ja. Es gab jetzt ja in den letzten, sagen wir mal, anderthalb, 2 Jahren oder anderthalb, 3 Jahren einige neue Player mit so Revenue-Based-Finance-Modellen, wo man dann quasi seine Schulden über Anteile am Umsatz zurückbezahlt. Es gab da verschiedene Spielweisen, verschiedene Unternehmen, die sich auf Marktplätze oder andere Segmente fokussiert haben. Inwiefern siehst du das praktisch als aufkommende Konkurrenz?
Also zunächst einmal mag ich das Produkt und wir bieten das Produkt selber an. Unsere Zusammenarbeit mit eBay, die ich schon angesprochen habe, bietet genau dieses Produkt an, wo, wie gesagt, die Rückzahlung über die tatsächlichen Verkaufserlöse getätigt werden. Das Feedback von Kunden ist, ja, wir mögen es. Viele bevorzugen trotzdem die Sicherheit zu wissen, wann sie wie viel sie zahlen müssen, im Vergleich zu der Unsicherheit, die natürlich kommt mit diesem Feature, wo wenn du sehr zügig zurückzahlst deinen Kredit, weil deine Verkaufserlöse deutlich größer sind als erwartet, sind die Kosten relativ gesehen höher. Natürlich ist es schön, wenn du nicht so viele Verkaufserlöse erzielst, dann ist die Finanzierung dementsprechend langsamer. Also sie mögen dieses Feature, aber gleichzeitig ist das Feedback, dass sie auch die Sicherheit mögen, zu wissen, wann sie was zurückzahlen. Also aus Kundensicht ist meine Philosophie immer, das anzubieten und das dem Kunden zu geben, was was ihr oder ihm im Endeffekt den meisten Nutzen bringt. Und von daher bieten wir in unserer Kooperation mit eBay zum Beispiel beide gleichzeitig an. Und einige nutzen das eine Produkt und die anderen wählen dieses Produkt. Also ich sehe im Endeffekt dieses Produkt nicht einmal so revolutionär, dass die ganze Finanzierungswelt plötzlich auf dieses Produkt schwenkt, sondern für einige Kunden ist es sehr interessant, aber viele, viele andere wollen lieber die Sicherheit. Mhm. Einige der Provider übrigens, die du genannt hast, haben aufgehört, das Produkt anzubieten.
Uncapped, glaube ich, ne?
Und ihr Angebot ausschließlich auf Ratenkredite wiederum reduziert. Und da siehst du so ein bisschen den Trend, dass es gibt einen Nutzen davon, aber es ist nicht einmal, dass das der wesentliche Use Case sein wird in der Zukunft. Mhm.
Ihr habt jetzt gerade rund 200 Millionen als Kreditlinie bekommen, unter anderem von Barclays. Wie kam es dazu und was habt ihr damit jetzt vor?
wir haben vor, die zusätzliche Liquidität zu nutzen, um unser Wachstum in unserem Kreditbuch finanzieren zu können. Wir sind sehr stark gewachsen über das letzte Jahr, mehr als 100% insgesamt. Und dementsprechend brauchen wir natürlich immer mehr und größere Refinanzierungslinien, um diesen Wachstum auch weiterhin durchführen zu können. Und dadurch können wir viele tausend mehr Unternehmen finanzieren. Und wir arbeiten jetzt schon an den nächsten Refinanzierungslinien, die in den nächsten Monaten dazukommen. Also der Wachstum und das Aufnehmen von Refinanzierungslinien ist natürlich Teil von unserem Business as usual. Und von daher freut es uns natürlich, dass das Wachstum da ist und dass B, auch die Liquidität im Markt da ist, das zu finanzieren. Hm.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid so stark gewachsen. Auf welches Jahr beziehst du das genau?
Über die letzten 12, 18 Monaten haben wir einen riesen Wachstumsschub gesehen. Und ich denke, dass der auch über die nächsten Monaten weiter anhalten wird.
Hm. Wenn man sozusagen den Bundesanzeiger, ins Company House in Großbritannien reingeht, sieht man, dass ihr von 21 auf 22, da ist sozusagen das Wachstum ein bisschen stagniert, also seid nicht mehr so stark gewachsen. Gleichzeitig sind die Verluste, haben sich verdoppelt. Das ist zur Größenordnung Umsatz um die 100 Millionen Dollar umgerechnet. Verlust ist so von 5 Millionen auf 10 Millionen angewachsen. Was war 2022? Waren da die Ausfälle höher oder woran lag das?
Nein, es hat nicht an den Ausfällen gelegen. Um es ganz einfach zu machen, die Pandemie und die Lockdowns und die Finanzierungsprogramme, die die Regierung gestellt haben, haben alle dazu geführt, dass in dem Zeitraum von 2020 und 2021 die Nachfrage für unsere Kredite deutlich gesunken ist und dementsprechend unser Umsatz auch in dem Sinne nicht für unsere Hauptprodukte gestiegen, sondern eher stark gefallen ist, sodass diese Zeit 2021 schwierig waren. Und als diese Finanzierungsprogramme ausgelaufen sind, ist die Nachfrage sehr stark für unsere Produkte zurückgekommen. Und jetzt sind wir einen deutlichen Teil größer, als wir vor der Pandemie waren. Das heißt, der Wachstum über die letzten 18 Monate war stärker, als den wir je gesehen haben in den 12 Jahren, die wir jetzt schon am Markt sind.
Hm. Eure sozusagen im weitesten Sinne Konkurrenten Taylor und Silver in Europa haben ja auch gerade in den letzten Monaten so größere Linien verkündet. Ist es quasi gerade so ein Momentum dieser verschiedenen Player? Die staatlichen Programme sind ausgelaufen, gleichzeitig sind die Banken zurückhaltender. Oder wie erklärst du dir das?
Das ist sicherlich Teil des Grundes, dass Banken noch zurückhaltender sind, als sie vorher schon waren. Und der andere Teil ist, dass wir über die letzten Jahre natürlich trotzdem nicht stillgestanden sind. Wir haben unser Produkt deutlich verbessert. Wir haben die Anzahl der Partner, mit denen wir arbeiten, deutlich erhöht und danach unseren Vertrieb vergrößert, sodass wir das alles kombiniert sehen. Besseres Produkt, mehr Partner, breiteren Footprint und mehr Nachfrage. Das ist im Endeffekt die Kombination von diesen Sachen, die das für uns führt. Ein Grund, warum wir auch so beliebt bei Partnern sind, ist, dass wir einfach schon so lange im Markt sind. Wie gesagt, in Deutschland sind wir schon seit 2015, angefangen haben wir in England in 2012. Wir sind solide profitabel jetzt. Wie gesagt, letztes Jahr war das letzte Jahr, was noch schwierig für uns war. Jetzt haben wir eine Größe erreicht, wo wir einfach deutlich mehr Umsatz generieren, als unsere Kostenbasis darstellt. Und das bedeutet, dass wir einer der Kreditanbieter sind, digitalen Kreditanbieter sind, die es geschafft haben, das Geschäft nicht nur zu skalieren, sondern auch wirklich profitabel zu gestalten. Das ist ja im Fintech-Bereich eine große Herausforderung im Moment. Und das haben wir geschafft. Andere Kreditanbieter haben das nicht unbedingt geschafft.
Hm. Wie siehst du die verschiedenen Märkte Großbritannien und Deutschland? Weil Großbritannien gilt ja als Markt, wo generell Kreditgeschäftsmodelle sehr viel verbreiteter sind. Die Offenheit für digitale Angebote sozusagen breiter ist. Inwiefern merkst du, weil eure beiden Hauptmärkte sind ja Großbritannien und Deutschland, wie merkst du da den Unterschied? Holt Deutschland da auf? Bleibt dieser Abstand immer bestehen? Oder wie würdest du das analysieren?
Ich würde sagen, der englische Markt ist fortgeschrittener als der deutsche Markt im Sinne von Digitalisierung, ebenfalls Zugang zu Kreditdaten ist da fortgeschrittener in England, als das in Deutschland der Fall ist. Du hast viel mehr Mitbewerber in England, die das Eintreten in den englischen Markt ist einfacher, als das der Fall in Deutschland ist. In Deutschland ist die Hürde relativ hoch, regulatorisch gesehen. Wir haben zum Beispiel um in Deutschland Kredite ausgeben zu können, haben wir einen Voraufgesetzt, der von den luxemburgischen der unter der luxemburgischen Finanzaufsicht steht. Das ist für ein kleines Startup nicht einfach, diese Hürde zu überschreiten. Von daher hast du ein deutlich stärkeres Wettbewerbsfeld in England, was demnach noch stärker auch innovativ nach vorne treibt. Das hilft uns aber auf der anderen Seite, dass alles, was wir in England lernen, nach Deutschland zu bringen. Und darum in Deutschland der modernste und innovativste digitale Kreditanbieter zu sein. Wir sehen in Deutschland mehr Nachfrage von Banken, mit uns zu arbeiten. Das Problem im Endeffekt ist dasselbe in England wie in Deutschland. Kleinere Unternehmen bis hin, sag mal, zu kleineren mittelständischen Unternehmen, die, sag mal, 10, 15 Millionen Umsatz generieren, die kriegen einfach nicht den Service von den Banken aus verschiedensten Gründen, den sie sich wünschen. Und Banken in Deutschland sind deutlich offener, uns mit uns zu arbeiten als Partner. Das heißt, ich bin immer extrem begeistert davon in Deutschland, wie groß das Interesse ist, das Problem zusammenzulösen. Und daher, ich sehe den deutschen Markt als unglaublich attraktiv für uns an. Und wir investieren in Deutschland und denken doch, wahnsinnig viel Potenzial dort zu haben.
Mhm. Zum Schluss würde mich nur interessieren, wo werdet ihr jetzt Ende des Jahres stehen? Wie weit werdet ihr kommen? Wie wird es dann aussehen?
Ich glaube, wir werden noch ein paar mehr Partner über die nächsten Monate kundgeben können. Das ist, wie gesagt, ein großer Fokus und wir sprechen mit wahnsinnig vielen Banken in Deutschland insbesondere. Und das ist einmal einer der größten Fokusse, die wir haben. Insgesamt sind wir, wie ich gesagt habe, profitabel. Unser erstes Jahr, in dem wir eine wirklich ansehnliche Profitabilität erreichen, trotz einem Wachstum von über 100%, den wir erreicht haben. Und somit ist das Jahr wirklich das erfolgreichste Jahr in unserer zwölfjährigen Geschichte. Und da sind wir hier alle ein bisschen stolz drauf, nach den vielen Jahren, die auch mal ab und an ein bisschen schwieriger waren, dass wir das durchgestanden haben, das Beste draus gemacht haben und wirklich jetzt eine tolle Plattform haben, mit denen wir hoffentlich einen großen Schritt nach vorne machen können, um die Millionen kleine Unternehmen finanzieren zu können, die wir uns als Ziel gesetzt haben.
Okay. Von was für einer Profitabilität spricht man da? So größenordnungsmäßig, ohne da jetzt Details zu nennen?
Wir werden vermutlich, das erste Jahr noch nicht vorbei, aber es wird da vermutlich im zweistelligen Millionenbereich sein.
Okay. Also was, okay. Alles klar, dann behalten wir auf jeden Fall im Blick, wie es bei euch weitergeht und gucken dann auch mal ins Handelsregister, wie das Jahr wirklich ausgegangen ist. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Christoph, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Dank dir, Kaspar.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.